Ja, ich war beim Neoliberalismus, was der ist, wie schön der auch entworfen worden ist. Das fing in Großbritannien und den USA an, ist natürlich nicht, hat, die haben nicht nur da so gewirkt, sondern wir hatten in Westdeutschland bekanntlich 1982 kam der Kohl ans Ruder mit Hilfe des Lambsdorff-Papiers, also dass genau diese neoliberale Politik sozusagen hier in Deutschland damals auch zum offiziellen Programm der Politik tatsächlich geworden ist. Und man muss sagen, wenn man sich das im Rückblick betrachtet, also das ist ja Anfang der 80er Jahre, also das entsteht in den 70er Jahren, wird das auch programmatisch entwickelt, nein, es wird vorher schon programmatisch entwickelt, aber wird sozusagen zur offiziellen Politik Anfang der 80er Jahre. Und wenn wir uns heute betrachten im Rückblick, muss man sagen, dass in allen kapitalistischen Ländern diese Politik ausgesprochen erfolgreich war. Also im ganz engen Sinne, im eigenen Sinne erfolgreich. Also es ist genau das passiert, was die gesagt haben, das passieren sollte. Nämlich die Profite sind gestiegen und die Löhne sind relativ zurückgeblieben. Das kann man in der Entwicklung des Volkseinkommens in allen Staaten sehen, in den USA, in Skandinavien, in Europa, überall, in Frankreich, in Deutschland, in Spanien, Italien, in Japan, überall die gleiche Entwicklung, dass nämlich der Anteil der Profite am Volkseinkommen in diesen 30 Jahren langfristig gestiegen ist und der Anteil der Löhne am Volkseinkommen entsprechend spiegelbildlich langsam gesunken ist. Und diese Tendenz ist leider ungebrochen. Die ist nach wie vor da. Es ist nicht nur die offizielle Wirtschaftspolitik, sondern sie ist auch die erfolgreiche Wirtschaftspolitik in diesem sehr engen Sinne definiert als sozusagen Steigerung der Profitabilität des Kapitals, des jeweils heimischen Kapitals. Natürlich unterschiedlich Ausmaß in den verschiedenen Ländern. Die Politik ist auch nicht überall ganz genau die gleiche, aber das Prinzip dieses neoliberalen Modells ist das Gleiche. Und das eigentlich Verblüffende ist, dass das so lang gut geht, dass das so wirklich gut geht. Das Erstaunliche an der Weltwirtschaftskrise ist ja nicht, dass sie gekommen ist und dass wir sie haben, sondern das Erstaunliche ist, dass sie so spät gekommen ist, dass sie nicht schon viel früher da war. Angesichts einer solchen Wirtschaftspolitik, in der sozusagen dieses, naja, Programm ist, die Profite zu erhöhen, die Löhne zu drücken, also die Masseneinkommen zurückbleiben zu lassen, da ist ja, müsste ja eigentlich die Überproduktionskrise viel früher zuschlagen und viel machtvoller zuschlagen. Es müsste sozusagen in diese Überproduktionskrise, müsste diese neoliberale Modell eigentlich viel früher beendet haben. Und das ist für die Ökonomen, also für die wenigen vernunftbegabten Ökonomen, die es so gibt, ist das eigentlich die Frage, wie kann das so lange gut gehen? Also meiner Meinung nach gibt es vor allem drei wichtige Gründe, weshalb das so lange gut gegangen ist. Ich will das ganz kurz erwähnen. Erster Punkt ist meiner Meinung nach die technologische Revolution der Mikroelektronik. Sie hat nicht nur massiv die Profitabilität des Kapitals überall erhöht, weil die Arbeitsproduktivität gestiegen ist und sozusagen auf die Mühlen des Kapitals gelenkt werden konnte. Sie hat vor allem enorme Investitionen notwendig gemacht. Der ganze Kapitalstock für die Produktion musste rund erneuert werden, und zwar eben mit Hilfe, mit Mikroelektronik ausgestattet werden. Gleichzeitig eine massive oder neue Produkte entstanden sind, ist ja alles bekannt, diese Telekommunikationstechnik, Computertechnik und alles das ist ja wirklich brandneu, und das ist in diesen 30 Jahren entstanden, hat also eine Runderneuerung des Kapitalismus notwendig gemacht mit ein entsprechender neuer Investitionszyklus, der diese Überproduktionskrise sozusagen verschoben hat oder dadurch konnte die vermieden werden, vorübergehend. Zweiter Punkt: In diesen 30 Jahren ist geografisch hat sich der Kapitalismus massiv ausgeweitet. Bekanntlich ist ja 89 die Mauer durchlöchert gewesen. Das heißt, der gesamte europäische Osten, naja, ganz grob gesprochen, ja, bis Wladiwostok, naja, eigentlich noch weiter, eben bis zur Beringstraße, ist ja sozusagen geografisch Neuland für den Kapitalismus gewesen. Und was hat das für, es hat es ermöglicht, wirklich neue Investitionsmöglichkeiten zu schaffen, sozusagen dieses kapitalistische System überall dorthin auszudehnen. Millionen von Menschen sind neu sozusagen in den Kapitalismus einbezogen worden und Investitionsmöglichkeiten dort geschaffen worden. Wichtiger als der europäische Osten ist China, das genau in derselben Zeit sich dem Kapitalismus auch geöffnet hat und auch heute noch, ja, das gelobte Land für Kapitalisten aus aller Welt ist, um dort zu investieren und tatsächlich der Kapitalismus hat sozusagen hier nochmal eine neue Lebenskraft tanken können. Er ist richtig, er konnte sich ausweiten und Investitionsmöglichkeiten in diesen Ländern neu geschaffen. Das ist sozusagen der zweite Punkt, der sozusagen diese Überproduktionskrise zunächst mal verhindert hat. Und der dritte Punkt ist, und damit komme ich jetzt zum Geldthema wieder zurück, der dritte Punkt ist dieser massiv ausgeweitete Finanzsektor, der also was ermöglicht hat, dass die stark steigenden Profite, die stark ungleicher werdenden Einkommen, die Einkommen der Superreichen und der ganz besonders Reichen, also des Kapitals, dass diese Profiteinkommen sozusagen neu investiert werden konnten in einen ganz eigenen Finanzzyklus, der teilweise unabhängig davon agiert hat, was in der Realwirtschaft sozusagen abgeht. Wie ich das eben vorhin geschildert habe, das ist das Prinzip. Die hat sozusagen einen eigenen Investitionszyklus sozusagen in die Wege geleitet. Manche Leute nennen das Casino, was nicht so ganz falsch ist, aber die Sache eigentlich verharmlost. Es sind ja sozusagen Schuldverhältnisse, die sozusagen aufgebauscht werden und es wird sozusagen ein richtiger, massiver Kreditzyklus entwickelt. Wie macht denn das der Kapitalismus oder wie? Es funktioniert eben auf eine interessante Art und Weise, dass diese Ausweitung des Kreditvolumens, die Ausweitung der Finanzgeschäfte tatsächlich sozusagen die Nachfrageschwäche, von der die Wirtschaft eigentlich charakterisiert ist, sozusagen eine Weile lang überspielen kann. Sozusagen, dass die auf der Investitionsseite und aber auch auf der Konsumseite sozusagen durch die Aufblähung des Finanzsektors sozusagen künstlich neue Nachfrage, künstlich ist natürlich ein merkwürdiger Ausdruck, aber sozusagen es wird dann Geld geschaffen, es wird eine Masse an Geld geschaffen, die natürlich sozusagen die Endnachfrage auch mit aufplustert. Ganz besonders eklatant ist das dann gewesen, vielleicht in den USA, in den letzten 10 Jahren dieser neoliberalen Phase, die ich jetzt beschreibe, also sagen wir mal von 1997 bis 2007, der Immobilienmarkt so aufgepustet wird, durch niedrige Zinsen, aber auch eben durch die sonstige US-Politik und durch den aufgeblähten Finanzsektor, der es dann ermöglicht hat, dass die ganz einfachen US-Bürger, also die Konsumenten, sich enorm hoch verschulden konnten und mit ihrer Verschuldung sozusagen eine Konsumsteigerung finanzieren konnten. Und diese Verschuldung ist finanziert worden, nicht nur von US-Banken, sondern eben vom Weltfinanzsystem ist das 10 Jahre lang richtig finanziert worden. Das heißt, der Endkonsum, außergewöhnlicherweise, der Endkonsum ist kreditfinanziert gewesen, ganz stark kreditfinanziert gewesen und hat sozusagen die Weltwirtschaft, weitere 10 Jahre lang einigermaßen erfolgreich laufen lassen und sozusagen die eigentlich fällige Überproduktionskrise nochmal herausgeschoben. Das ist die Funktion, die der Finanzsektor hat, die natürlich eben eine positive Funktion so lange ist, solange das System funktioniert. Aber dass das natürlich nicht immer funktionieren kann, ist sozusagen aus dem, wie, was der Finanzsektor ist, ist ja klar. Er kann nicht unendlich lang aufgebläht werden, sondern das musste mal zusammenkrachen und ist dann eben auch passiert. Das hat sich ja angedeutet. Es ist ja nicht so, als ob das dann im Jahre 2007 völlig überraschend passiert ist, dass der Finanzsektor zusammenkracht, sondern die Leute, die im Finanzsektor beschäftigt waren, wussten das natürlich alle, zumal so und so viele Finanzkrisen ja immer vorausgegangen sind, die natürlich, also zum Beispiel die Krise des Aktienmarktes oder das Zusammenbruch des Aktienmarktes 2000 bis 2003, da ist das ja sozusagen schon vorweggenommen, nachdem dann wurde aber nochmal neuer Schwung genommen und das nochmal versucht aufzuplustern. Also es musste schon auch natürlich massive, es bedurfte massiven Einsatz von Staatseingriffen, um sozusagen die Spekulation wieder richtig in Gang zu kriegen. Aber man kann vielleicht, ich glaube, man kann im Rückblick sagen, dass 2007 sozusagen der Höhepunkt dieser ganzen Sache erreicht war. Natürlich wird immer noch versucht, den Finanzsektor wirklich nochmal in Gang zu kriegen, aber so gut funktioniert das nicht mehr. Es ist also sozusagen vorbei. Wir sind in einer Phase, in der die Aufblähung des Finanzsektors als Lösung der Überproduktionskrise nicht mehr richtig zur Verfügung steht. Es wird zwar versucht, aber wir können sagen, das klappt nicht mehr. Im August 2007, das ist der, glaube ich, 9. August, da kracht das System sozusagen in den, als Finanzsystem, da kracht es zusammen. Und zwar an der Stelle, wo man kann sagen, im Herzen des Geldes, nämlich wo die Banken untereinander das Geld handeln. Also im Geldhandel in Europa und in den USA, da geht das am gleichen Tag geht das los. Da hört das auf, gut zu funktionieren. Die Zeitungen schreiben, die Banken misstrauen sich gegenseitig und das ist gar keine falsche Beobachtung. Es ist tatsächlich so, dass sozusagen der überbordende Kredit, dass da sozusagen nicht mehr, es wird den Banken gegenseitig, die wissen genau, was sie sozusagen an falschen, über viel zu viel Kreditvergabe in ihren Büchern haben, die nicht, eigentlich nicht wieder zurückkommen können. Und das bringt sozusagen den Kern dieses Finanzsystems ins Wanken. Sie erinnern sich vielleicht, wie das gelaufen ist. Ich will es bloß noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen. Wenn das im August 2007 geht es los und dann geht ein Jahr lang, über ein Jahr lang, frisst die Finanzkrise sich sozusagen durch die Banken hindurch. Die Banken schreiben massive Kredite ab, 10, 20, 40, 100 Milliarden. Die größte Bank der Welt wird richtig klein gemacht, die Citibank damals. Also es geht ein Bankhaus nach dem anderen eigentlich über die Wupper. Das Ganze wird immer schlimmer. Die Realkrise fängt auch an in den USA. Die Nachfrage wird eben dort nicht mehr kreditgestützt, geht also zurück. Damit fängt sozusagen auch die reale Wirtschaftskrise, die reale Weltwirtschaftskrise fängt in den USA an und geht dann als Nachfrageschwäche wird sie dann im Sommer 2008 deutlich. Und im Sommer 2008, genauer gesagt im September, bricht dann eine Bank wirklich zusammen. Und das ist Lehman Brothers und wird nicht vom Staat aufgefangen und das ganze Finanzsystem bebt. Und das ist der Moment, in dem die Politik plötzlich merkt, sie muss was tun. Und der damalige Finanzminister Steinbrück, der hat das ganze Jahr über, von dem ich hier geredet habe, so getan, als wäre überhaupt nichts los, sondern in den USA wäre bloß ein kleines Problemchen, aber in Deutschland und in Europa ist alles natürlich in bester Ordnung. Und das hat er tatsächlich in der Öffentlichkeit vertreten, obwohl seine Banken zu Hause reihenweise umgefallen sind. Also die IKB war schon pleite, die in Sachsen LB war schon pleite und wurden vom Staat aufgefangen. Das ist alles, und er hat tatsächlich im September 2008 noch gesagt, ist kein Problem und so weiter. Ich will das bloß erinnern, weil dieser Typ tatsächlich Kanzlerkandidat der SPD ist und es wird in der Öffentlichkeit behauptet, er verstehe was davon. Das ist einfach unglaublich. Das ist wirklich, also es ist das Allerletzte, nicht zu begreifen. Also na gut, ich muss mich da echauffieren. Aber plötzlich guckt er in den Abgrund. Also das ist natürlich, als Lehman Brothers kaputt geht, da guckt er in den Abgrund. Tatsächlich ist es so, dass der Aktienmarkt natürlich auch reagiert in dem Moment und sozusagen zusammenkracht und alles. Und da wird selbst ihm klar, dass irgendwas nicht stimmt. Ich gehe ja noch auf einen Moment noch stärker ein. Und das ist ein wichtiger Tag im Leben, nicht nur von Herrn Steinbrück, sondern auch von des Weltkapitalismus. Es ist ein Sonntag, der erste Sonntag im Oktober 2008, kurz nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers und dem wackelnden weltweiten Finanzsystem. Da geht Frau Merkel und Herr Steinbrück, sie bestellen die Rundfunkanstalten Deutschlands sozusagen zu sich und sprechen ernst in die Kamera und sagen, liebe Mitbürger, Ihre Einlagen sind sicher. Diese wichtigen klassischen Worte, sagen sie. Und die Mitbürger sind ganz überrascht, weil sie ja nicht wussten, dass ihre Einlagen so unsicher sind. Aber was haben die gemacht? Sie haben den Bundeshaushalt verpfändet, um die Banken zu stützen. Das ist, was sie eigentlich gesagt haben. Liebe Mitbürger, Ihre Einlagen sind sicher, weil wir, die Bundesrepublik Deutschland, garantiert dafür, dass diese Einlagen sicher sind. Wir garantieren für die Existenz der Banken. Und innerhalb von 3 Wochen hatten die ein Gesetz durch Bundestag und Bundesrat gepeitscht, das 480 Milliarden Euro vorsah zur Stützung deutscher Banken. Deutscher Banken ist wichtig zu sagen, weil das sozusagen für die Weiterentwicklung der Eurokrise dann bedeutsam wird, dass es nur deutsche Banken sind, die da gestützt werden. Aber es sind 480 Milliarden, das ist das 1,5-fache des Bundeshaushaltes. Das war bereitgestellt worden, um die Banken zu stützen. Ob das notwendig war und so, ist eine andere Frage, aber es ist ein wichtiger Moment. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern es ist weltweit so, dass die Staaten nicht koordiniert, nicht nach einem gemeinsamen Plan, sondern sozusagen schon in Absprache gemäß vielleicht und sozusagen, aber jeder Staat auf ihre eigenen Gesetze, machen ihre eigenen Gesetze, aber sie stützen jeweils ihre heimischen Finanzinstitute. Das machen die überall. Und tatsächlich kann man sagen, dass die massive Aufblähung des Finanzsektors, die massive Aufblähung der Schulden, die vorausgegangen war, in dem Moment, sozusagen in dieser Woche, der ersten Woche im Oktober 2008, von den Staaten übernommen wird. Also ein Großteil dieser Verschuldung wird von den Staaten übernommen. Und das ist natürlich dann im nächsten Schritt die Staatsschuldenkrise, die sozusagen genau aus diesem Schritt resultiert. Wenn man sich das dann im Rückblick anguckt, ist die Staatsverschuldung in Deutschland bis 2007 ungefähr etwas über 60% vom Bruttoinlandsprodukt gewesen. Das ist ja dieses Maß Verschuldung gemessen am Bruttoinlandsprodukt, das ist das, was nach den Maastricht-Kriterien für den Euro ja nicht mehr als 60% betragen sollte. In der Bundesrepublik Deutschland war das also mehr als 60%, aber nur wenig über 60%, vielleicht gerade noch tolerabel, ekelhaft hoch eigentlich, aber in Spanien weiter drunter, aber in anderen Ländern deutlich höher, aber das waren ungefähr die Verhältnisse, wie sie waren. 2 Jahre später war diese Verschuldung des deutschen Staates gemessen am Bruttoinlandsprodukt auf über 80% gestiegen. Also genau durch diesen Schritt, durch die Stützung der Banken, ist dann die Staatsverschuldung um 20 Punkte nach oben geschnellt. Und das ist kein Ausnahmefall, kein Wunder, überall hat sozusagen das Gleiche stattgefunden. in Großbritannien mit diesen Riesenbanken, die die haben, ist dieser Sprung viel stärker gewesen. Die hatten eine niedrigere Ausgangslage, aber die Verschuldung ist dann richtig nach oben geschnellt. Aber überall sind sozusagen in dieser Zeit durch die Stützung des privaten Bankensektors durch die Staats, durch den Staat, die Übernahme der Schulden durch den Staat, ist eben natürlich, klar, die Staatsverschuldung entsprechend nach oben gegangen. Und das ist damit auch genau der Moment, wo die Staatsverschuldung weltweit wirklich auch zum Problem wird. Sie ist natürlich Ausdruck eigentlich dafür, dass der Finanzsektor nach wie vor zu groß ist. Es ist ein Ausdruck dafür, was heißt denn das, ein Finanzsektor ist zu groß? Das habe ich ja versucht zu erklären. Aber was für Folgen hat das? Was ist das, wenn zu viel Kreditvolumen da ist? Dann, man kann sich das so vorstellen, wenn ein Unternehmer, Vulgo-Kapitalist, sozusagen seinen Betrieb hat und je nachdem, je höher seine Verschuldung bei der Bank oder bei wem auch immer ist, einen desto größeren Anteil an seinem Gewinn muss er natürlich an die Bank abtreten. Das heißt, auch volkswirtschaftlich gesprochen ist es klar, dass sozusagen aus den realen Profiten, die erwirtschaftet werden, je höher das gesamte Kreditvolumen bzw. das Volumen des Finanzvermögens, der Finanzansprüche ist, ein desto höherer Betrag läuft über diesen Finanzsektor, sozusagen in diesen Finanzsektor ein. Man kann mit Recht sagen, je höher der Finanzsektor ist, desto höher ist die Tributzahlung, die sozusagen aus der Profitabilität des Kapitals oder besser gesagt, der gesamten Gesellschaft abgedrückt werden muss an diesen Finanzsektor. Das ist der Zustand, in dem das stattfindet. Nun, wenn der Staat einen großen Teil der Schulden übernimmt, dann ist natürlich diese Tributzahlung, läuft dann auch über die staatlichen Haushalte. Und die muss natürlich dann über die staatlichen Haushalte irgendwie eingetrieben werden, sprich über Steuern. Und wenn das nicht reicht, dann werden eben die Ausgaben des Staates entsprechend reduziert. Und das können wir natürlich jetzt alles erleben. Das ist dann der Zustand, in dem sich die Weltwirtschaft befindet. Es ist nicht nur ein Zustand, der in Europa so ist, sondern es ist natürlich ein Zustand, der weltwirtschaftlich die gegenwärtige Lage charakterisiert. Nun ist es aber so, dass die Euro-Krise, die Staatsschuldenkrise eigentlich ja nicht überall auf der Welt zuschlägt, sondern nur in Europa zuschlägt oder beziehungsweise in Euroland richtig zuschlägt. Die größte Verschuldung, staatliche Verschuldung, hat Japan. Gleichzeitig ist dieses Land immer noch in der Lage, am Finanzmarkt sozusagen seine Schulden weiter zu bedienen. In Europa gelingt dies den südlichen Ländern Europas nicht mehr. Also da ist es tatsächlich so, dass die ihre weiteren Staatsschulden nicht bedienen können. Das System der Staatsschulden ist ja wirklich ganz einfach mit den Krediten, aber man muss sich vielleicht einfach nochmal klar machen, das ist wie Unternehmen auch. Natürlich, die bezahlen die alten Schulden, indem sie neue Schulden aufnehmen. Das ist sozusagen das übliche Verfahren, das machen Unternehmen. Klar, ein Kredit wird weitergewälzt und dann der eine Kredit wird abgelöst durch den nächsten und so funktioniert das. Das ist eine Situation, die natürlich, wenn die Welt in Ordnung ist, auch gut funktioniert und alles ist ganz prima. Und dann machen die Griechen das so und auch also jeder Staat kann das natürlich sehr gut so machen. Aber wenn natürlich das Finanzsystem wackelt, dann ist wenn kein Überangebot am Finanzmarkt sozusagen mehr da ist, dann treten da Probleme auf. In Europa haben wir natürlich das Problem, dass das nicht mehr gelungen ist. Im Jahre 2009 fing das mit Griechenland an. Ich will die Euro-Krise jetzt wirklich nicht weiter vertiefen, Aber ich will einen Satz dazu sagen, warum das so ist. Warum die europäischen, einige der europäischen, der Euro-Länder nicht in der Lage sind, sich sozusagen am Finanzmarkt ansprechend zu refinanzieren. Und das ist eine Folge des Maastricht-Vertrages. Der Maastricht-Vertrag setzt sozusagen, ist im Jahre 92 geschaffen worden und er ist auf Betreiben der deutschen Regierung und der Deutschen Bundesbank, die sozusagen ganz wesentlich für die Gestaltung des Maastricht-Vertrages, also des Vertrages über die gemeinsame Währung Euro, dass da sozusagen das Prinzip festgelegt worden ist, dass die Staaten miteinander in Konkurrenz zu stehen haben, nicht nur in Bezug auf Ansiedlung, also in Konkurrenz um die Gunst des Kapitals zu stehen haben, sondern auch in Bezug darauf, wie sie sich am internationalen Finanzmarkt finanzieren. Es wurde sozusagen eine gemeinsame Finanzierung oder gemeinsame Regeln der Finanzierung vollkommen ausgeschlossen. Der damalige Chef der Bundesbank, das ist ein gewisser Hans Tietmeyer, der ist mir in besonders guter Erinnerung und den zitiere ich auch immer gerne, der hat im Jahre 97, also einige Jahre nach Maastricht, nee, es war 96, glaube ich, in Davos, wo sich die Schönen und Reichen ja immer treffen, da hat er gesagt, liebe Politiker, ihr wisst gar nicht, dass ihr ab jetzt unter der Fuchtel der Finanzmärkte steht, ja, also unter der Aufsicht der Finanzmärkte steht. Und er meinte damit, dass natürlich die Politiker bzw. die Regierungschefs und vor allem die Finanzminister sozusagen um die Gunst des Kapitals buhlen müssen. Das heißt, es ist sozusagen der Wettbewerb um die Gunst des Kapitals, wie sieht der aus? Am freien Markt ist das am Finanzmarkt ganz üblich, dass natürlich derjenige, der viel Geld hat, billigen Kredit bekommt. Jederzeit billigen und günstigen Kredit bekommt. Weil das ist ja eine gute Bonität. Jemand, der Pleite zutreibt oder wo man Angst haben muss, dass er das nicht bezahlt wird, der muss richtig satt hohe Zinsen bezahlen. Der muss Wucherzinsen bezahlen. Das ist das normale Verhalten am Finanzmarkt, das ist freier Markt. Das ist die freie Marktwirtschaft, die natürlich ganz wunderbar funktioniert, nämlich in dem Sinne funktioniert, dass sie natürlich dazu führt, dass wem es wirklich dreckig geht und wer der Pleite entgegentreibt, natürlich die Pleite umso wahrscheinlicher wird und die Pleite sozusagen noch viel stärker wird. Das ist sozusagen das Gesetz des freien Marktes. Da ist nicht von Solidarität die Rede, sondern da wird sozusagen darauf gedrängt, dass die Starken stärker werden und die Schwachen schwächer werden. Das ist sozusagen wunderbar. Und das ist das Prinzip, nach dem der Euro konstruiert worden ist. Also es ist sozusagen ein Staatenbündnis mit einer gemeinsamen Währung und einer gemeinsamen Refinanzierungssystem eigentlich durch die Notenbank. Die Notenbank finanziert die Banken ja sozusagen zu gleichen Bedingungen, aber gegenüber dem internationalen Finanzmarkt Differenz. Das heißt, der Zustand, den wir jetzt haben, Bundesrepublik, Deutschland, niedrige Zinsen, Italien, ziemlich hohe Zinsen, Griechenland, Zinsen in irrsinniger Höhe, die also alles, die Wirtschaft gar nicht mehr weitermachen lassen. Das sind Zustände, die eigentlich so gewollt sind. Es ist sozusagen ein Zustand, in dem natürlich, wenn die Staaten immer stärker werden, genau das passiert. Die enormen hohen Profite, die deutsche Unternehmen derzeit einfahren, erinnern Sie sich mal, was Volkswagen jetzt gerade wieder für enorme Profite angesammelt hat. Da gibt es viele Ursachen dafür, warum die so enorm hohe Profite haben. Aber ein Grund, weshalb die deutschen Unternehmen momentan mitten in einer Wirtschaftskrise weltweit sozusagen richtig hohe Profite haben, ist nicht nur, dass sie sehr hervorragende Produkte haben und alles, aber sie haben auch einen Vorteil, enorm billigen Einstandspreis für Kredit. Also sie können enorm billig Geld bekommen und das macht natürlich sozusagen Jede Investition macht viel, viel billiger und macht es möglich, sozusagen Waren günstiger anzubieten als die Konkurrenz. Also ein Unternehmen, das in Deutschland ist, hat einfach einen Finanzierungsvorteil jetzt durch die niedrigen Zinsen. Das ist ja nicht nur, als ob der Schäuble sozusagen niedrigere Zinsen zahlen muss, sondern das gleiche Unternehmen, gleichwertiges Unternehmen, ob es in Deutschland sitzt oder in Spanien sitzt, das macht den riesen Unterschied aus, wie das sozusagen, wie es sich refinanzieren kann. Das deutsche Unternehmen kann sich billig refinanzieren, das spanische Unternehmen ganz teuer. Es ist also sozusagen das Auseinanderfallen des Euro ist eigentlich geplant. Es ist sozusagen, das ist nur die Finanzseite betrachtet. Natürlich ist die realwirtschaftliche Seite auch zu betrachten. Das wollen wir aber heute jetzt nicht weiter vertiefen. Ich will bloß sagen, das ist verabredet. Es ist sozusagen das Konkurrenzprinzip spielt da eine große Rolle und das macht den Euro sozusagen auf die Dauer und erkennbar zu einem Auslaufmodell. Die Fliehkräfte sind einfach viel zu stark, damit das durchgehalten werden kann. Jetzt, finde ich, ist langsam genug gesagt. Ich will zwei Bemerkungen machen, wo, ja, wie ich meine, in welche Richtung sozusagen diese Wirtschaftskrise eigentlich überwunden werden kann. Was macht man da? Ich meine, ich will da überhaupt nichts Sensationelles sagen, weil ich nichts Sensationelles zu sagen habe. Denn der wichtigste Punkt ist, dass die Einkommensverteilung geändert werden muss. Das ist sozusagen das A und O dieser ganzen Geschichte. Ich habe über den Neoliberalismus ja gesagt, er ist die Methode, wie man sozusagen die Profite nach oben bringt und die Masseneinkommen unten lässt. Das ist sozusagen systematische Politik. Das ist gleichzeitig natürlich auch die Ursache für die Überproduktionskrise. Es ist gleichzeitig auch die Ursache dafür, dass es zu dieser Aufblähung des Finanzsektors kommt und zu diesen enormen Finanzvermögen kommt. Und es ist gleichzeitig die Ursache dafür, dass sich das verhärtet und in diesen dauernden Tributzahlungen an den Finanzsektor äußert und dann zu einer Dauerstagnation der Ökonomie wird. Deswegen meine ich, das ist aus vielen, vielen Gründen das A und O, dass wir diese Umverteilungsmechanismus, die derzeit überall sozusagen eingebaut sind, von unten nach oben, dass das umgekehrt wird. Wir sind weit davon entfernt, dass wir überhaupt nur in die Nähe einer Umkehr kommen, sondern wir haben größte Schwierigkeiten, öffentliche Unterstützung dafür zu geben, dass sozusagen die einfache Lohnabhängige mehr Lohn bekommen. Also dass der Mindestlohn in Deutschland durchgeführt wird. Auch das ist ja, wir sind immer noch nicht so weit. Das ist nicht zu fassen. Es sind also das ist sozusagen das A und O, dass wir aus dieser Wirtschaftskrise rauskommen. Wir werden die Wirtschaftskrise auch weltweit nicht überwinden, wenn wir da nicht irgendwelche Fortschritte machen. Und das ist, glaube ich, besonders krass in Deutschland, in der sozusagen die Masseneinkommen relativ zum Reichtum, der in der Gesellschaft sich angehäuft hat, besonders krass sich in den letzten 10 Jahren entwickelt haben. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung, dass wir da rauskommen. Zweiter Punkt. Es ist schon wichtig darüber hinaus, dass dieser Riesenfinanzsektor eingedampft wird. Es geht nicht nur darum, dass er reguliert wird, wie das überall heißt. Das ist schon richtig, dass man man hätte ihn regulieren müssen. Das ist die richtige Bemerkung. Das ist aber der ist nun mal schon so, er hat sozusagen diese schädliche Wirkung, hat er ja entfaltet. Er ist voll da, er ist immer noch so groß, er ist ja gestützt. Auch damals im Oktober 2008 ist ja der Finanzsektor ja gestützt worden. Er ist immer noch in fast voller Schönheit und Größe, ist er immer noch da und saugt sozusagen, naja, die Gesellschaft weiterhin aus. Ich glaube, man muss einen Weg finden, wie man ihn effektiv zurechtstutzen kann. Und da habe ich einen ganz konkreten Vorschlag zu machen. Und damit will ich dann auch beenden. Wie macht man das? Am besten, man beauftragt wieder Frau Merkel. Denn Frau Merkel kann ja dann auch gerne, sie kann auch an einem schönen Sonntag wieder, die Fernsehanstalten zu sich bitten. Vielleicht rechts diesmal Herr Barroso und links Herr Draghi oder so. Und dann gemeinsam treten sie vor die Kameras und dann sollte Frau Merkel sagen, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen natürlich, Ihre Einlagen sind sicher. Das hatte sie ja schon mal, das kennen wir ja schon, diesen Spruch. Warum sagt sie das? Sie sagt das. Er hat natürlich einen Grund und diesmal ist der Grund der folgende. Aber, liebe Mitbürger, wir haben beschlossen, wir Ministerpräsidenten der Eurozone haben auf unserer Konferenz an diesem Wochenende in Brüssel beschlossen, dass wir die Schulden unserer Staaten nicht mehr in Gänze bedienen werden. Wir werden nicht 100% auszahlen und 100% die Zinsen bezahlen, sondern wir werden einen Vulgo-Schuldenschnitt machen. Wir werden einen ganz normalen Schuldenschnitt machen von, sagen wir mal, in diesem Falle 50%. Aber, liebe Mitbürger, wir wissen auch, dass das der Finanzsektor unserer Länder nicht überleben wird. Er wird sozusagen platt sein nach dieser Sache. Wenn die Schulden der Staaten sind dermaßen hoch, dass ein Schuldenschnitt von 50% oder auch nur 20% würde sozusagen den Finanzsektor wirklich plattlegen. Deswegen sagen wir Ihnen ja auch, wir, die Staaten, garantieren ihre Einlagen bei den Banken. Ihre Bank ist ja platt. Also wie soll sie dann Ihnen ihre Guthaben auszahlen, die sie bei der Bank haben. Aber wir beruhigen sie, sagen sie dann, natürlich, wir Staaten garantieren das, wir unterstützen die Banken insofern, dass sie ihre Schulden, die sie an die Mitbürger haben, liebe Mitbürger, dass sie die dann auch bezahlen können. Aber, liebe Mitbürger, noch einen kleinen Einwand. Ihre Einlagen werden garantiert werden von den Staaten bis zu einer Höhe von, sagen wir mal, 500.000 Euro. Alles, was darüber ist, wird natürlich dann sozusagen an dem Schuldenschnitt beteiligt. Wir haben sozusagen beschlossen, eine Umverteilung der Gestalt vorzunehmen, dass die großen Finanzvermögen für den Schuldenschnitt, für die Streichung, die teilweise Streichung der Schulden der Staaten bezahlen müssen. Das ist sozusagen der Moment, in dem der Finanzsektor halbiert wird, wird neu aufgebaut, es wird staatlich neu geregelt und die großen Verluste, die damit einhergehen, werden von den großen Finanzvermögen getragen. Das ist sozusagen mein Beispiel. Ich bitte jetzt zu klatschen. Applaus